Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo und bienvenidos beim Onda Info numero 68. Dieses Mal ein wenig knapp, dafür umso interessanter mit Nachrichten vom Rio Bravo bis nach Patagonien, von Mexiko über Brasilien nach Argentinien mit längeren Aufenthalten in der kolumbianisch-ecuadorianischen Grenzregion und den Erdgasgebieten Boliviens. Als kleines Bonbon habe ich aus Venezuela den venezolanischen Superhit U.A. Chavez No Se Va von der Gruppe Madeira mitgebracht, den ihr jetzt gleich noch vor den Kurznachrichten zu Gehör bekommen werdet.
Sucedió en la semana, ¿eh?
Wir hatten nur zwei Möglichkeiten, das Verbot für genetisch veränderte Sojabohnen aufrechtzuerhalten und die illegalen Felder von der Polizei abbrennen zu lassen oder das Gesetz aufzuheben und den Verkauf von Gensoja zu regulieren, sagte der brasilianische Präsident Inácio Lula da Silva kürzlich in einer Fernsehreportage und fügte medienwirksam hinzu, dass das Verbrennen von Lebensmitteln in einem von Hunger gebeutelten Land ein fatales Zeichen sei. Brasilien ist nach den USA weltweit der zweitgrößte Produzent von Soja. Bislang war das südamerikanische Land nicht schlecht mit seinem Verbot für genmanipulierte Sojasaatgut gefahren, da sein Hauptabnehmer die europäischen Staaten sind, von denen viele die Gentech-Sojabohnen aus den USA verschmähen. Probleme mit geschmuggeltem Saatgut aus dem Nachbarland Argentinien, wo fleißig Gensoja angebaut wird, hat es immer wieder gegeben. Trotzdem erscheint vielen Fachleuten die Aufhebung des Verbots fatal. Es wird der Kontrollverlust der Kleinbauern über das Saatgut befürchtet. Denn wo die Produzenten von konventionellen Produkten die Auswahl zwischen einer Palette von Saatgutherstellern haben, kommt im Bereich des genetisch veränderten Saatguts fast niemand um das multinationale Unternehmen Monsanto herum. Die Folge wäre eine noch größere Monopolisierung des Landbesitzes und der Exodus der ohnehin schwächelnden Landwirte in die großen Städte.
Experten der Vereinten Nationen untersuchen derzeit die Morde an Hunderten von Frauen in Ciudad Juárez. Ciudad Juárez liegt an der Grenze Mexikos zu den USA und ist einer der Hauptsitze der Drogenkartelle. Seit 1993 sind dort etwa 300 Frauen ermordet worden. Viele der Opfer wurden nach einem ähnlichen Schema gefoltert und missbraucht. Bislang ist es den mexikanischen Behörden nicht gelungen, die Mordserie aufzuklären. Die Vertreter der UNO-Kommission für Drogen und Kriminalität trafen sich mit den Staatsanwälten, den Ermittlern und Pathologen, um Licht ins Dunkel der Morde zu bringen. Erst kürzlich bemängelte Amnesty International, dass die mexikanischen Autoritäten nicht die notwendigen Untersuchungen in die Wege geleitet hätten, die zur Aufklärung der Verbrechen notwendig seien. Außerdem erklärte die Menschenrechtsorganisation, dass es unverzeihliche Verzögerungen bei den Ermittlungen und Mängel im Umgang mit wichtigem Beweismaterial gegeben habe.
In Argentinien ist das bisher größte geplante Militärmanöver in der Region abgesagt worden. Am 27. Oktober sollte Águila 3, Adler 3, so der Manövername, starten. In den nordwestlichen Provinzen Mendoza und San Luis sollten unter US-Führung Truppen aus den USA und Argentinien mit insgesamt 80 Kampfflugzeugen und 1200 Soldaten imaginären Aufständischen nachjagen. Paraguay, Brasilien, Chile, Bolivien und Uruguay sollten Beobachter stellen. Dass es diesmal nicht um Terrorabwehr geht, liegt auf der Hand. Was der Hintergrund sein kann, benennt das argentinische Zentrum der Militärs für die Demokratie mit dem Hinweis auf das Guarani-Wassersystem. Dieses Grundwasserbecken spendet bis jetzt jährlich die gigantische Menge von bis zu 80 Kubikkilometern Trinkwasser, weswegen die USA, der Weltbank und der Organisation amerikanischer Staaten fast 27 Millionen Dollar für ein Projekt zum Schutz vor Verunreinigung des weltweit fünftgrößten Reservoirs zugeschossen haben. Beobachter vermuten, dass sich die Vereinigten Staaten zur Sicherung dieses in der Zukunft wohl wichtigsten Rohstoffes militärisch in der Region etablieren wollen. Auslöser für die Absage der Truppenübung seitens des argentinischen Kongresses war jedoch die von den USA geforderte Straffreiheit ihrer Armeeangehörigen im Falle von Zwischenfällen mit eventuellen Zivilschäden. Präsident Nestor Kirchner konnte dem Parlament zwar eine funktionelle Immunität für die US-Army abbringen, was bedeutet, dass deren Angehörige nicht von der argentinischen Justiz belangt werden können. Washington bestand jedoch auf einer vollständigen Straflosigkeit, die unterbinden sollte, dass US-Soldaten von Argentinien vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt werden können. Herr Präsident, gibt es Tote in Ventilla? Fragt ein Journalist. Nein, es ist alles in Ordnung, sagt der bolivianische Regierungspräsident Gonzalo Sánchez de Lozada am Morgen nach den Straßenkämpfen zwischen Polizei und Militär auf der einen und streikenden Minenarbeitern auf der anderen Seite.
Sprecher der Minenarbeitergewerkschaft hatten andere Informationen. Mindestens 6 Menschen seien den scharfschießenden Regierungskräften zum Opfer gefallen und viele würden noch in Krankenhäusern behandelt. Pfarrer Modesto Chino von der Gemeinde Ventilla in El Alto war dabei, als am Morgen des 9. Oktober 800 Minenarbeiter aus Huanuni mit den Streitkräften zusammenstießen.
Atemlos beschreibt der Priester, wie die Regierungstruppen versuchen, eine Straßenblockade zu durchbrechen. Schüsse fallen. Menschen rennen schreiend über die Straße. Tränengasschwaden rauben den Atem. Steine fliegen. Padre Modesto Chino ist fassungslos. Vor seinen Augen werden Menschen getreten, geschlagen, niedergeworfen. Es wird auf sie geschossen. Überall Schreie und Blut. Eine klare Verletzung der Menschenrechte.
No es posible. ¿Qué pena? ¿Qué es eso? Voy a ser testigo de eso.
Die meist gewerkschaftlich organisierten Arbeiter der wichtigsten Mine des Landes waren auf dem Weg nach El Alto, um dort die seit Wochen streikenden Gruppen in ihrem Kampf gegen den Export von bolivianischem Erdgas nach Nordamerika via Chile zu unterstützen. Das Vorhaben war der Tropfen, der das Fass in den ärmsten Land Südamerikas zum Überlaufen brachte. Seit Mitte September befindet sich der Andenstaat im Ausnahmezustand. Arbeiter streiken, Landlose besetzen Land und Bauern blockieren die Straßen. Auch die Indigena-Organisationen im Altiplano gehen auf die Barrikaden. Seit dem Regierungsantritt von Sánchez de Lozada vor einem Jahr haben über 60 Menschen durch die repressiven Aktionen von Militär und Polizei das Leben verloren. In dem Andenland leben 2 von 3 Menschen in Armut. Gerechtigkeit gibt es nur gegen Dollars. Die Regierung besitzt kein politisches Programm. Als Ausweg aus der Krise setzt sie auf Privatisierungen, eine neoliberale Wirtschaftspolitik und die gewaltsame Niederschlagung jeglicher Opposition. Doch die Bolivianer und Bolivianerinnen sind es gestrichen leid und werden nicht so leicht wieder von der Straße zu vertreiben sein.
Seit 2001 werden im Zuge des Plan Colombia weite Teile Kolumbiens aus der Luft mit hochgiftigen Pestiziden besprüht. Ziel ist die Bekämpfung des Coca-Anbaus. Da der Unkrautvernichter Glyphosat, auch als Roundup bekannt, aber alle Pflanzen angreift, wird den Menschen der Region ihre Lebensgrundlage entzogen. Das Gift dringt direkt über das Trinkwasser, die Nahrung und die Luft in den Organismus von Menschen und Tieren ein. Welche Schäden langfristig entstehen, ist nicht abzusehen. Ein für die kolumbianische Regierung angenehmer Nebeneffekt der Sprühmaßnahmen ist, dass den in dem Gebiet agierenden linken Guerillagruppen die Ernährungsgrundlage entzogen wird. In einem Teil Kolumbiens können die Menschen jedoch für kurze Zeit im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen. An der Grenze zu Ecuador werden die Besprühungen vorübergehend eingestellt. Bewohner der Grenzregion setzen sich seit Jahren für den Stopp der Pestizidverseuchung ein. Lina Kawaski ist Mitarbeiterin des Interinstitutionellen Komitees gegen die Besprühungen.
Für uns ist die Situation sehr gravierend. Der Staat kümmert sich auch so schon nicht um die Leute in der Region. Dazu kommen die Auswirkungen der Besprühungen. Die Leute leben hier wirklich unter sehr harten Bedingungen, die noch durch die Auswirkungen des Plan Colombia und Menschenrechtsverletzungen verschlimmert werden. Zurzeit ist die Situation der Menschen in der Grenzregion eine echte Zeitbombe.
Angesichts des Drucks seitens der Regierung Ecuadors hat Kolumbien zugesagt, die Besprühungen in einem 10 Kilometer breiten Korridor auf kolumbianischer Seite der Grenze so lange einzustellen, bis eine binationale wissenschaftliche Kommission die Auswirkungen der Besprühungen auf die Landwirtschaft und die Bevölkerung untersucht hat. Doch schon jetzt klagen die Bewohner über Artenprobleme, Ernteausfälle und den Tod ihres Viehs. Eine Frau aus dem grenznahen Ort Sucumbios schildert die Situation.
Wir haben ja nichts mehr zu essen und noch weniger für den Markt. Wenn sie die da drüben vergiften, vergiften sie auch alles hier.
Ob den Zusagen der kolumbianischen Regierung zu trauen ist, bleibt jedoch zu bezweifeln. Aussagen der kolumbianischen Außenministerin Carolina Barco bei einem Treffen mit Unternehmern und Bankiers deuten in eine andere Richtung. In der Tageszeitung El Espectador sagte sie, dass es unmöglich sei, 160.000 Hektar Coca-Pflanzen von Hand auszureißen und dass nicht zugelassen werden könne, dass sich die Grenzregion in einen Drogenkorridor verwandle. Auch Lina Kawaski traut dem Frieden nicht.
Trotz allem hat Präsident Uribe gesagt, dass die Besprühungen weitergehen werden. Tatsächlich ist für 2004 sogar eine Ausweitung der Besprühungen von Coca-Anbaugebieten geplant. Und Ecuador wird die Folgen zu spüren haben.
Doch selbst wenn Kolumbien bei der Zerstörung der Lebensgrundlage der Landbevölkerung in Zukunft mehr Rücksicht auf seine Nachbarn Ecuador und Venezuela nehmen sollte, bleibt die Vergiftung der eigenen Bevölkerung und damit verbundene Vertreibung und nicht zuletzt eine Ausweitung der Drogenanbaugebiete, um deren Zerstörung zuvorzukommen.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.